ganz schön dunkel hier. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 007 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Alex Matzkeit und mit mir auf der Brücke des Sternenzerstörers Michaela Satori.
Hallo.
Lukas Bawenschik.
Hi.
Und Sascha Brittner. Hi.
Tod dem Rebellenabschaum.
Unsere Themen heute: Dark, die erste deutsche Serie von Netflix, Cat Person, die vielleicht erste Kurzgeschichte des New Yorker, die einen viralen Erfolg feierte, und Star Wars, die letzten Jedi, der erste Star Wars Film mit Porks. Außerdem unsere weihnachtlichen Popkulturrituale und Empfehlungen. Ja, apropos Weihnachten, bei der letzten Sendung habe ich mich irgendwie in die Nessel gesetzt mit meiner Frage nach Weihnachten. Deswegen machen wir es mal heute mal einfacher. Seid ihr gut drauf?
Hey!
Hey, super.
Ja,
sehr gut.
So wie ich das verstanden habe, sind heute alle auf Medikamenten oder betäubt oder so. Also perfekte Voraussetzung für die Aufnahme.
Besinnlich nenne ich das auch.
Ja, besinnungslos.
Dark ist die erste vollständig deutsche Serie vom Streamingportal Netflix. Dahinter stecken Regisseur Baran Booda und Drehbuchautor Jantje Friese, die auch schon den Film Who Am I zusammen gemacht haben. Es geht um eine fiktive Kleinstadt namens Winden, in der ein Atomkraftwerk steht und in der immer wieder Kinder verschwinden. In das Mysterium verstrickt sind Personen aus mehreren Familien in Gegenwart und Vergangenheit. Netflix bewirbt die Serie zumindest hier in Berlin sehr aggressiv und scheint sehr stolz drauf zu sein. Michaela, dir hat sie auch gefallen, oder?
Ja, also ich fand sie okay. Okay klingt vielleicht ein bisschen wenig dafür, dass ich sie tatsächlich in einer Sitzung durchgeschaut habe. Aber das ist, glaube ich, einfach mein Wesen, dass ich mir das dann einfach alles auf einmal reinballer. Ich fand sie tatsächlich relativ unterhaltsam. Ich würde sie vielleicht nicht mit krass guten Serien vergleichen, die auch so ein bisschen so eine Mystery-Schiene fahren. Aber ich fand trotzdem, dass die solide war. Also hatte nicht so viel dran auszusetzen, bis auf schwankende Performances bei den Schauspielern vielleicht.
Mhm. Sascha, wie ging's dir damit?
Ich find's relativ schwierig, eine Meinung dazu zu haben. Ich habe nur jetzt die ersten vier Folgen gesehen und habe ein bisschen genervt aufgehört, habe aber trotzdem jetzt irgendwie auch so einen Gesamteindruck, der nicht wirklich positiv ist. Also ich würde die Serie niemandem empfehlen. Die erste große Mystery-Serie in Deutschland, dazu mit einem ordentlichen Budget von Netflix. Es ist ein Genre-Ding und die ganze Zeit denke ich mir so, ja gut, das könnte ja echt was werden, das könnte interessant sein, und dann kommt eine Serie raus, die glaubt, unglaublich kompliziert zu sein oder zumindest mal mit unglaublich kompliziertem Storytelling und einem komplizierten Figurenarrangement sehr komplex zu sein, und das verwechseln Serien sehr, sehr häufig in den letzten paar Jahren. Ich habe mich gefragt, wie das jetzt funktioniert, Netflix in Deutschland, und es ist genauso gekommen wie erwartet. Die Serie sieht aus wie so ziemlich alle anderen Netflix-Serien. Zweifellos gute Produktionsqualität, aber irgendwie auch die Regie gefällt mir nicht so wirklich. Ganz viele lange Zooms, die irgendwie eine Bedrohung aufbauen sollen, die aber nie wirklich klar oder mal gebündelt irgendwie wird. Alles bleibt vage, konfus. Das kann mich dann leider nicht fesseln. Also ich bin ein wenig genervt dann ausgestiegen nach der vierten Folge. Ich werde es wahrscheinlich irgendwann mal zu Ende schauen, aber so der Ersteindruck ist eher negativ, bin ich ehrlich.
Mhm. Und Lukas?
Na, im Vorfeld hat mich vor allem die Reaktion so ein bisschen abgeschreckt. Da gab es wieder sehr viel national-masturbatorisches Deutschgetümel, wo dann überall darüber gesprochen würde, dass endlich mal wieder eine deutsche Serie gut ist. Der Diskurs, den wir in diesem Jahr gefühlt irgendwie 8-mal hatten. Und die eigentliche Serie scheint für mich wirklich sehr leer und hohl zu sein. Es ist ja kein Zufall, dass in allen Besprechungen andere Serien angeführt werden. Stranger Things wird als Referenzpunkt genannt, natürlich auch Twin Peaks, einfach wegen diesem Kleinstadt-Setting. Für mich scheint nichts davon zuzutreffen, außer halt der Tatsache, wir haben hier eine Serie von einem Showrunner, von einem Regisseur, der vorher schon Filme gemacht hat, die immer so wirkten, als würde es um irgendwas gehen, die tatsächlich aber einfach nur visuelle Klischees aneinander reihen und immer die ganze Zeit behaupten, ja, hier ist alles furchtbar dramatisch. Sascha hat ja schon von diesen endlosen Zooms gesprochen. Darüber hinaus gibt's dann halt auch noch ganz viel so Musikmontagen. Es gibt dann ganz bittere Splitscreen-Bilder und so. Also man wirft auf alles die ganze Zeit diesen Stil drauf. Man behauptet die ganze Zeit, es würde irgendwas passieren, während man über 10 Folgen hinweg wirklich einfach nur nichts passieren lässt. Also die große Katastrophe, die dieses Dorf ereilt, ist auch, dass alle Menschen scheinbar von jeglichem Charme und von jeglichem Charakter befreit wurden durch irgendwas Mysteriöses. Man hat hier Menschen, die sind wirklich nur an Plot gebunden. Die scheinen darüber hinaus kein echtes eigenes Leben zu haben. Ich konnte wirklich sehr wenig mit Dark anfangen und werde die Serie auch nicht weiterschauen.
Aber muss man sich nicht diese Frage schon stellen, ob es irgendwas spezifisch Deutsches daran gibt? Also ich finde zum Beispiel, obwohl ich die Serie auch insgesamt nicht besonders gut fand und sogar nur 3 Folgen geschaut habe und danach aufgegeben habe, dass immerhin so dieses spezifisch deutsche Ding mit dem Leben neben dem Atomkraftwerk und sowas, das ist ja schon irgendwie so ein deutsches Topos auch. Seit den 80ern, seit Tschernobyl und so, womit die Serie ja auch so ein bisschen spielt, ja, mit dieser Angst. Also das fand ich zumindest irgendwie interessant, dass sowas mal aufgegriffen wird. Also auch schon so dieses deutsche Kleinstadttum, das ja vielleicht anderes ist jetzt als ein amerikanisches Kleinstadttum und so.
Ja, aber ist es das denn in der Erzählweise tatsächlich? Also ich fand, gerade durch diesen Stil und einfach durch auch die Art der Produktion wirkt es letztendlich alles unheimlich amerikanisch. Also ich finde, man merkt auch die Sozialisation, die Kinosozialisation von Baran Bo-Odar extrem stark. Man sieht, wie viel David Fincher er gesehen hat, nämlich zu viel. Und es fühlt sich so ein bisschen wie so eine Starbucks-Filial an. Klar sprechen die Leute Deutsch, aber in letzter Konsequenz ist das halt so eine globalisierte Glattheit, die, finde ich, gar nichts Spezifisches mehr hat. Natürlich das Atomkraftwerk als irgendwie Ursprung, als Ort des Sündenfalls, das ist eine sehr deutsche Angst. Und auch irgendwie die 2 Shots, in denen irgendwie Nena oder Ryder irgendwie vorkommen, meinetwegen. Aber das wirken für mich wie so Lippenbekenntnisse, damit man dann halt die Journalisten darüber schreiben lassen kann, dass eben Nena und Ryder vorkommen.
Ich bin da voll bei Lukas. Dazu kommt auch noch, dass die Serie wirklich aussieht wie so eine dieser norwegischen oder skandinavischen Serien. An mich hat sie oftmals in der Grundstimmung, deshalb fand ich es auch eigentlich am Anfang relativ interessant, an die französische Serie Le Rit. Tournee, ich weiß gar nicht mehr, die Zombie-Serie, wo die Menschen wiederkommen.
Le Revenant, oder?
Ja, ist gut möglich. Ich weiß leider den Namen nicht mehr. Auf jeden Fall, ich fand jetzt auch nichts Deutsches daran und ich finde auch, dass gerade so Sachen wie Nena oder andere deutsche Sachen eigentlich wirklich, genau wie Lukas sagt, nur Lippenbekenntnisse sind, damit vor allem amerikanische Autoren was haben, um zu sagen, ah, guck mal da, das erkenne ich, das ist deutsch. Und auch in den Berichterstattungen zur Serie wurde ja so gesagt, ja, lassen Sie sich nicht abschrecken von der deutschen Sprache und es gibt Untertitel und so weiter und so fort und man kann da schon erkennen, dass es Deutschland irgendwie ist. Und ich fand eigentlich, dass die Stadt, so wie sie halt gemacht wurde, relativ austauschbar ist, ne? Also diese lange Landstraße, wo der Junge immer wieder mit dem Fahrrad entlang fährt, die könnte überall sein, irgendwo in Mitteleuropa. Und auch die Stadt an sich, ja, weiß nicht, also sieht jetzt nicht unbedingt super deutsch aus, bin ich ganz ehrlich.
Das ist halt das Unspezifische, das jeden ansprechen soll. Also ich glaube, dass hier ganz bewusst auf alles Detaillierte, alles Facettenreiche, alles halt wirklich aus dem Leben übernommene verzichtet wird, um so eine Glattheit zu erreichen und eine maximale Identifizierbarkeit.
Michaela, was hat dich denn sozusagen bei der Stange gehalten beim Gucken?
Also ich mag so Mystery-Serien ganz gerne, habe aber schnell gemerkt, dass es, auch wenn ich dann neugierig wurde, was es denn mit dem Ganzen auf sich hat, so nach 5 Folgen, also ungefähr man gemerkt hat, was ungefähr los ist, dass es da schon so der erste Einsacker war, quasi meinerseits. Ich finde von der Grundstimmung, also von der Ästhetik, die ihr schon angesprochen habt, hat es mich wirklich auch an mehrere Netflix-Serien erinnert oder generell an mehrere Serien. So ein bisschen dieses Dunkle mit diesen weirden Soundtracks, so ein bisschen in Richtung Hannibal. Diese zwar kalten, bläulichen Farben mit so ein paar hellen Elementen, wie zum Beispiel der gelben Jacke von Jonas heißt er. Das hat mich ein bisschen an Riverdale erinnert, was auch gerade eine Netflix-Serie ist. Ich fand trotzdem es irgendwie interessant. Also ich fand das Setting zu Beginn gerade sehr reizvoll. Ich persönlich bin kein großer Fan von so von den Erklärungen von Zeitreisen, weil das wurde in der Serie öfter mal versucht und das hat mich eher gelangweilt, weil also für mich persönlich war es halt einfach nur so ein blödes Gelaber, um einige Schwächen der Serie, auch inhaltliche Schwächen, irgendwie zu überdecken. Manche Dinge wurden mir einfach nicht so wirklich klar. Also, was der Grund ist für diesen seltsamen Zwischenraum, der wie so ein Kinderzimmer, also ich glaube, der kommt relativ zu Beginn schon der Serie vor. Es gibt so einen Raum, der so aussieht wie ein Kinderzimmer, wo halt diese Kinder dann hin verschleppt werden, die verschwinden. Und der Sinn dieses Raums ist mir irgendwie nicht so wirklich klar geworden oder was der Grund für die Entführungen der Kinder ist oder so. Also wenn man das einfach nur auf teuflisches, böswilliges Handeln von Personen oder einer Person zurückführt, dann finde ich das ein bisschen enttäuschend. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Serie durch krasse Zeitreisen und coole Ästhetik versucht hat, über ein paar inhaltliche Schwächen hinwegzutäuschen und das so ein bisschen unter den Teppich zu kehren.
Findest du, dass man mit einer geringeren Episodenanzahl da mehr hätte bündeln können?
Kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich fand auch, dass es irgendwann sehr gestreut hat gefühlt. Ich persönlich fand tatsächlich die Szenen oder die Zeit in den 50er Jahren, fand ich irgendwie interessant. Die hatte natürlich auch zum Teil brutale Schwächen irgendwie in ihrer Art. Also ein paar Jahre nach den Nazis und die Polizei fragt sich ernsthaft, hoch, wer bringt denn Leute um? Also fand ich ein bisschen seltsam.
Das finde ich einen ganz guten Punkt. Das ist ja, glaube ich, auch, was man mit dieser Zeitreisegeschichte erzählt. Man hat hier die Gleichzeitigkeit von verschiedenen Zeitebenen. Immer wieder begegnen sich die Zeiten, immer wieder sehen wir sie im Splitscreen nebeneinander und es geht davon zu erzählen, wie Zeitebenen zusammenführen, wie bestimmte Aspekte der Vergangenheit und der Zukunft auch in der Gegenwart präsent sind. Es beginnt ja sogar mit diesem Albert Einstein Zitat, das ganz klar aussagt, okay, diese Vorstellung von Zukunft und Vergangenheit, das ist mehr oder weniger eine sehr hartnäckige Illusion, der wir uns alle hingeben. Was ich mich jetzt aber frage, ist hier irgendein Aspekt der Vergangenheit, der überdauert? Geht es hier um irgendwelche, ja, wie du schon sagst, zum Beispiel die Nazis, irgendwelche Überzeugungen der Vergangenheit oder welche Probleme der Vergangenheit, die präsent bleiben? Also außer diesem merkwürdigen, vordergründigen Thema Atom und Atomunfall und Tschernobyl im Jahr 1986 fällt mir da wenig ein. Und mit diesem ganzen Element, das eigentlich metaphorisch sehr interessant ist, wird überhaupt nicht gearbeitet.
Ja, genau. Und das meine ich halt auch mit diesem, dass es so ein bisschen ausfranst, die Serie. Also dann irgendwie zu viele Punkte versucht abzudecken und zu beleuchten oder gerade durch die vielen Charaktere, die zwar schon in ihrem Kern zum Teil irgendwie Potenzial haben, interessant zu sein, aber dann doch ins Leere verlaufen, weil man sich dann doch zu breit gefächert auf zu viele konzentriert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, wie Sascha meinte, vielleicht so eine paar weniger Episoden dem gut getan hätten, dass man das so ein bisschen schneller zum Punkt kommt. Wie gesagt, ich fand, die Serie hatte ein paar gute Elemente, aber wie auch Lukas schon meinte, es wurden Sachen angesprochen und vielleicht so ein bisschen for the sake of good old Germany, look at the Rider und sowas, irgendwie aufgeführt oder halt Nena, wie ihr schon sagt, aber oder mit diesem Atomding, aber viel wurde damit nicht gemacht. Also das Atomding war vielleicht irgendwann eine billige Erklärung für die Weirdness in dieser Stadt, um es irgendwie ganz vage auszudrücken. Aber ansonsten wurde da halt wirklich nicht so viel Zeitgenössisches in den verschiedenen Zeiten behandelt.
Aber ist es nicht auch diese Geschichte, ihr habt das jetzt alle schon mehrfach angesprochen, Lukas, du hast das eben, glaube ich, irgendwie, wie hast du es, globalisiert oder globalistisch oder so genannt?
Globalisiert, ich bin ja jetzt kein Alt-Right-Typ, der von Globalismus spricht.
ist das nicht genau das, was passiert, wenn sozusagen Kultur, also so Popkultur, so stark global wird in so vielen bestimmten Bereichen? Also erstens sich natürlich auch Künstler in Ländern wie Deutschland natürlich ständig an solchen globalen Medienmarken orientieren und dann natürlich so ein global agierender Medienkonzern wie Netflix anfängt, in Länder zu gehen und dort Serien zu produzieren, die aber natürlich nur dann rentabel sind, wenn sie international funktionieren. Ist das sozusagen dann das Ergebnis, was man davon kriegt? Dann Dark, das, also sowas wie Dark, also irgendwie eine Serie, die all ihrer nationalen Besonderheiten beraubt wurde, weil sie sich so sehr bemüht, überall zu funktionieren?
Also für mich trifft das den Nagel auf den Kopf.
Das Problem ist ja eigentlich nicht, dass diese Geschichte nicht deutsch genug ist. Ich glaube, das ist das Problem mit keiner Geschichte. Das Problem mit dieser Geschichte ist, dass diese Geschichte uninteressant ist, dass sie einfach universell sein muss, ohne halt irgendwie einen Kern zu haben, dass sie sich nur daran orientiert, möglichst viele Leute anzusprechen und dann möglichst viele Leute verkaufbar zu sein. Hätte sie irgendeinen anderen, eine Haltung gehabt, irgendeinen Kern, irgendeinen Mittelpunkt, um den es geht, dann hätte ich das gut verzeihen können. Das Problem ist, glaube ich, nicht, dass das Deutsche fehlt, sondern einfach diese allgemeine Unspezifischheit der Geschichte, dieses Vage und dieses, ich habe in einem Interview mit den Machern gehört, da haben sie gesagt, okay, eine Serie muss nicht auf ein Ziel hin, auf ein Ende, sondern das ist wie ein Haus, wo man immer mal eine andere Tür aufmachen kann. Und ich habe das Gefühl, das nehmen sie einfach als Entschuldigung, um mehr oder weniger Beliebigkeiten aneinander zu reihen, bis irgendjemand sagt, so, jetzt ist aber vorbei.
Ich habe das Gefühl, sie haben es versucht, den bestmöglichen Kompromiss zwischen deutsche Serie und international vermarktbar und verständlich zu schaffen.
Ja, aber der Kompromiss ist ja selten interessant. Ja. Die besten Serien, die wir erkennen, ich finde es jetzt schwierig, bei Dark jetzt direkt die besten Serien aller Zeiten oder so heranzuziehen im Vergleich, aber wenn wir über spezifische Serien reden, dann reden wir meist über die besten Serien, die wir haben. Wenn wir über Mad Men reden, dann können wir nicht sagen, ja, das ist so ein bisschen unspezifisch, in 60er Jahre gehalten, sondern es ist dann wirklich spezifisch erörtert, wie es damals war und so weiter und so fort. Wir haben Breaking Bad, eine Serie, die nur wahrscheinlich an diesem Ort genauso funktionieren könnte. Ja, wenn Walter White in Deutschland Lungenkrebs bekommt, dann fängt er eben nicht an, noch einmal ein Drogenunternehmen aufzubauen, sondern er bekommt seine Behandlung hier in Deutschland bezahlt und es ist vorbei. Die Serie existiert nicht, ja. Und das ist so ein bisschen das Problem, das ich habe bei solchen Kompromissen wie jetzt hier. Natürlich ist es eine Mystery-Serie, die sich jetzt nicht irgendwie an vielen realweltlichen Problemen orientiert, aber ich finde es halt einfach sehr, sehr schade, dass das jetzt der erste große Export sein soll, der weltweit wahrscheinlich auch von mehreren Leuten geschaut wird. Ich glaube jetzt nicht, dass Babylon Berlin über die deutschen Grenzen viel jetzt gesehen wird. Gerade, dass dieser Export so langweilig ist, das finde ich schade. Das machen andere Serien besser, finde ich.
Alles klar. Ich habe eine letzte Frage an euch alle drei. Hattet ihr auch so ein Problem wie ich, die Leute auseinanderzuhalten, die Figuren auseinanderzuhalten?
Total.
Oder ist das ja irgendwie meins? Ah, okay, zum Glück.
Also du meinst über die Zeiten hinweg, ne?
Ja, das aber selbst innerhalb der Zeiten, weil sie halt schon irgendwie so Typen auch so ein bisschen gecastet haben, finde ich, die halt alle so die gleichen wettergegerbten, traurigen Gesichter hatten, irgendwie so, fand ich, so ein bisschen.
Und alle blonde Haare irgendwie.
Ich fand's, also ich hatte zwischenzeitlich dann gerade, also obwohl ich es halt wirklich am Stück geschaut habe, musste ich zwischenzeitlich so, okay, warte, Moment, kurz den Wikipedia-Artikel auf und so Figurenanalyse und dann so, ah, okay, ich check's.
Ja, ich fand das auch sehr bezeichnend, dass der Wikipedia-Artikel auch schon alle Figuren aufgestellt hat und immer dazu geschrieben hat, bezeichnendes Merkmal oder sowas,
ja,
wo man
ja,
dann
genau,
so nach dem Motto, das ist der mit der grünen Jacke, so, weil das irgendwie anscheinend die Leute stärker auszeichnet, als wie sie wirklich aussehen.
Ja.
Hätten die irgendwelche Charaktere gehabt, dann hätte es wahrscheinlich besser funktioniert. Dann bräuchte man keine Flowcharts und Abstammungstabellen und so.
Ganz genau.
Für mich wirkt die Serie so ein bisschen so, wie wenn ihr Stranger Things mochtet, dann kriegt ihr Dark plus Zeitreisen. Also, dass man so versucht hat, ein Element, das schon funktioniert, aufzugreifen und es dann mit so einem, sag ich mal, Publikumsliebling, was Mystery angeht, Zeitreisen nochmal auszustopfen und zu sagen so, hey, check das mal aus.
Ja.
Habe ich das auch so ein bisschen vor?
Es wirkt so ein bisschen in jeder Hinsicht wie eine Serie, die an einem Reißbrett, an einem Computer entworfen wird, wie so ein Algorithmus-Ergebnis eben. Als hätte jemand gesagt, Alexa, produziere eine deutsche Serie oder produziere eine Mystery-Serie. Und dann wurde berechnet und dann kam das dabei am Ende raus.
Alles klar. Auf jeden Fall gibt es Dark bei Netflix zum Streamen. Die erste Staffel hat 10 Folgen. Cat Person ist der Titel einer Kurzgeschichte der Autorin Kristen Rupinian, die am 11. Dezember im Wochenmagazin The New Yorker erschien. Erzählt ist sie aus der Sicht von Margot, einer 20-jährigen Studentin, die in einem Programmkino arbeitet und per Textnachricht mit einem ihrer Kunden anbandelt. Irgendwann kommt es zum Date und dort auch zum Sex, obwohl Margot eigentlich schon gar nicht mehr so richtig Lust hat. Der Text und die Reaktionen darauf sorgten gemeinsam für einen viralen Sturm im Wasserglas, ungewöhnlich für eine Kurzgeschichte. Einige erkannten sich in den Figuren der Geschichten wieder, manchmal bestätigt, manchmal beleidigt. Lukas, wie erging es dir?
Ich fand diese Geschichte rein literarisch, was ihre rein literarische Qualität angeht, jetzt nicht berauschend, sondern solide. Das ist eine okaye Geschichte. Ich kann aber verstehen, warum sie halt so eine große Welle losgetreten hat. Ich glaube, es geht halt wirklich um so ein Element von sich selbst in der Geschichte wiederfinden, um bestimmte Aspekte des modernen Zusammenlebens. Es geht sicherlich auch um moderne Kommunikation eben im Online-Bereich und die Unsicherheiten, die damit verbunden sind. Und ich fand die im Großen und Ganzen interessant geschrieben und interessant gemacht und habe da jetzt aber auch nicht besonders viel raus mitgenommen. Ich muss auch sagen, vielleicht bin ich in gewisser Weise nicht die zentrale Zielgruppe, aber am meisten mit dieser Geschichte interagiert habe ich dann nachher über die Reaktion, weil ja es ja wirklich wütende Ausbrüche gegen diese Kurzgeschichte gab. Menschen, oder sagen wir Männer, die extrem irritiert waren, die sich dadurch persönlich angegriffen sahen, irgendwie in ihrem Ehrgefühl wahrscheinlich beschnitten fühlten. Das fand ich wirklich unangenehm. Also zu sehen, wie Leute wirklich fast geifernd irgendwie vor dem Rechner sitzen über eine Geschichte, in der es genau um das geht, um die Unsicherheit der Kommunikation online. Und ich habe das Gefühl, das ist so eine Geschichte, die sich selbst in ihrer Reaktion nochmal bestätigt.
Herr Eder, konntest du dich denn wie so viele Frauen darauf reagiert haben, wiederfinden in Margots Geschichte?
Ja, total. Also für mich zeigt der Text eine Art von Dating, die halt überwiegend über Text stattfindet. Also klar, es gab einmal diesen persönlichen Kennenlernpunkt, diesen ersten Kontaktpunkt, aber dann das Kennenlernen fand dann über Text statt. Und dann haben sie halt lieb und nett und funny miteinander geschrieben. Also obwohl es halt vielleicht ein Gefühl von Nähe suggeriert hat, dadurch, dass man sich einander zum Schmunzeln gebracht hat oder sonst irgendwas, kam es ja offensichtlich in dieser Geschichte nie zu einer funktionierenden, offenen Kommunikation. Denn es kann schnell mal passieren, dass man in Textnachrichten für eine Person schwärmt und das total lustig findet, was die schreibt. Und und dann auf einmal trifft man sich und verbringt auf einem Date oder einem Treffen mehrere Stunden miteinander und sucht dann händeringend nach Gesprächsthemen, weil dann doch irgendwie dieser Zauber nicht überschwappen möchte, um das metaphorisch auszudrücken. Dann, wenn halt diese Textkommunikation diese Nähe vorgetäuscht hat, dann ist natürlich die Enttäuschung sehr groß, wenn man dann sich trifft. Und ich finde, das hat die Autorin sehr gut geschildert. Und dann auch noch hinzukommend gesellschaftliche Zwänge und Ängste, die beide Personen fühlen, sowohl Margot als auch Robert, die sie beide fühlen, aber nicht kommunizieren können, also nicht ehrlich kommunizieren können, weil da dann doch nicht die Vertrauensbasis da ist. Ich finde auch gut, dass, also meiner Meinung nach, aus einem weiblichen Sicht, sage ich jetzt mal, beide unsympathisch und sympathisch geschildert werden oder verständlich und unverständlich. So, ich finde, obwohl halt viele so, ich sag mal, ausgerastet sind, dass Margot ja so unfair Robert gegenüber wäre oder andersrum, dass ein böses Bild von Robert gezeichnet würde. Das finde ich, stimmt gar nicht so sehr. Also ich finde, beide werden gleichermaßen, wie gesagt, unsympathisch und sympathisch gezeichnet. Auch wenn Robert zum Teil wie ein lieber Kerl wirkt und dann zwar am Ende halt die böse Rolle zugespielt bekommt oder halt sein vermeintlich wahres Gesicht zeigt, wie auch immer man das interpretieren möchte, so zeigt ja Margot ja auch vorher ihr wahres Gesicht oder eine Facette und merkt dann, dass sie, obwohl sie, wie sie selber sagt, die Person selber sagt in der Geschichte, dass sie ihn zwischenzeitlich vermisst hat, aber halt eine Version von ihm vermisst hat. Ich finde, das war irgendwie ein sehr treffendes Beispiel. Also das fand ich sehr relatable, dass man, auch wenn man vielleicht irgendwann merkt, okay, die Person, mit der komme ich irgendwie körperlich nicht klar. Also ich kann die nicht riechen eigentlich. Aber ich vermisse irgendwie dieses süße Hin- und Herschreiben, wo man sich kennengelernt hat und so. Das waren alles Momente, die ich sehr gut geschildert fand. Deswegen ich die Geschichte auch sehr gut fand.
Ich stimme dir da völlig zu. Ich finde auch, dass es eine der großen Stärken der Geschichte ist, wie in dem inneren Monolog sozusagen von Margot immer wieder sie hin und her pendelt zwischen, finde ich ihn jetzt attraktiv oder nicht? Jetzt in dem Moment gibt er mir vielleicht etwas, was ich genau brauche, einen Moment später aber nicht. Das ist ja was, ich finde, das passiert einem doch selbst mit Menschen, mit denen man jetzt keine körperliche Beziehung hat unbedingt, manchmal ständig, ja, den so den Tag über. Sascha, du hattest sogar ganz ursprünglich, glaube ich, hätte ich ohne deinen Hinweis von der Geschichte gar nicht erfahren. Was hat dich denn an dem ganzen Brimborium drumherum interessiert?
Was bleibt mir jetzt noch groß zu sagen? Ich bin eigentlich bei allen Belangen bei euch. Mir hat die Geschichte sehr, sehr gut gefallen. Ich war überrascht, dass die im Nachhinein so eine große Diskussion angestoßen hat, weil ich glaube, dass sich diese Diskussion, die später geführt wurde, gar nicht so sehr in der Kurzgeschichte finden lässt. Also ich sehe das genauso wie ihr und übrigens auch die Autorin, dass beide Figuren durchaus positiv und negativ dargestellt werden, sympathisch und unsympathisch, und so soll es natürlich auch sein. Wir sind alle Menschen mit Fehlern, mit positiven Attributen, und wir machen manchmal Sachen, die wir nicht wollen, die wir vielleicht gar nicht so meinen, aber es ist halt alles messy und Liebe ist halt nicht einfach. Liebe ist halt nicht so, das hat mir sehr gefallen, wie eine App, die man an- und ausmachen kann, die vielleicht auch dann nicht immer so designt ist, wie man das möchte oder vielleicht auch inzwischen im Jahr 2017 erwartet, sondern man kann eben Menschen nicht an- und ausschalten, man kann sie nicht ignorieren. Das fand ich sehr, sehr gut dargestellt in der App, dass also beide genießen es, wenn sie miteinander schreiben und wenn sie dann einmal nach Hause geht, ich weiß gar nicht mehr warum, was, Thanksgiving oder sowas, aber wo sie dann eben zu Hause relativ isoliert ist und keinen Kontakt hat zu ihren normalen Peers, genießt sie es halt plötzlich auf einmal mit ihm ganz, ganz viel zu schreiben, und beide sind halt witty und machen Witze und freuen sich, dass sie im Prinzip Kontakt haben. Und sobald sie es dann halt ins wahre Leben übertragen, hat der eine halt mehr Interesse als der andere. Und beide machen es aber trotzdem, ziehen es trotzdem durch, um halt herauszufinden, ja, klappt es oder klappt es nicht im wahren Leben dann. Und dieser Zwang, also dieser Wille, ist dann doch irgendwie so zu erzwingen. Das finde ich sehr, sehr relatable. Dann auch das Scheitern, finde ich eigentlich nur logisch. Also ich hätte es jetzt doof gefunden, wenn die Geschichte irgendwie anders geendet hätte. Ich finde ganz ehrlich, dass die Geschichte am Ende da aber doch ein bisschen zu sehr in die eine Richtung tendiert, indem Robert sie dann halt als Hure bezeichnet. Dass Robert jemand ist, der da nicht abschließen kann mit dieser für ihn positiven, einmaligen Erfahrung, so wie er sich's halt wünscht, basierend auf seinem Konsum von irgendwelchen anderen Medien, ne? Also die er dann mit ihr hofft, umsetzen zu können. Also das fand ich alles in Ordnung, nur dass es dann am Ende in so eine Richtung geht mit diesem Hure am Ende. Und das ist ja auch wirklich dann das letzte Wort, womit die Kurzgeschichte endet. Das hat's dann in ein anderes Licht gerückt, und dann beginnt eine Diskussion, die irgendwie so ultra für 2017 halt zu 2017 passt. Dann kommt das noch in der MeToo-Debatte raus. Also es war wirklich so ein Perfect Storm, der einfach zu dieser Viralität geführt hat, der Kurzgeschichte. Und ich finde es auch jetzt nur logisch, dass die Autorin einen Vertrag bekommt, einen Millionenvertrag für ihr erstes Buch. Also diese Girls-Story von Hannah Haworth, die stimmt halt noch, ne? Anscheinend, die ist noch möglich. Lena Dunham hat das halt in sich nicht irgendwie so aus den Fingern gezogen. Das finde ich eigentlich mit das Interessanteste, die Debatte, ob jetzt der eine richtig gehandelt hat oder nicht, weiß ich nicht. Also das fand ich so überraschend, dass da die ganze Diskussion so eindeutig geführt wurde, während die Kurzgeschichte für mich eigentlich relativ differenziert war. Das fand ich überraschend, aber auch irgendwie nicht für das heutige Jahr. Also gerade so auf Twitter, was da in meiner Timeline los war, da habe ich wirklich wieder gedacht, okay, klar, da weiß man, wer wie denkt, sofort, ohne dass die irgendwas was gelesen haben. Ich weiß genau, wer wie da jetzt drüber schreiben wird.
Der digitale Raum hat auf die Unsicherheit von Identität in dieser Geschichte mit einer Eindeutigkeit von Identität reagiert. Man hat wieder seine eigene Blase, seine eigene Vorstellung von sich selbst verhärtet und damit dann auf diese Geschichte reagiert, was ich ganz bezeichnend finde. Denn wenn wir uns die Geschichte angucken, dann, das klang bei Sascha schon so ein bisschen durch, handelt sie von dem Nebeneinanderstellen von so digitalen programmierten Scripts und Abläufen und denen im sozialen Bereich. Also wir haben immer wieder Prozesse, die nach klaren, ritualisierten Erwartungen ablaufen, wie als hätte die jemand eingetippt und dann müssen die nur noch durchgeführt werden vom Computer. Also das Daten, das auf eine bestimmte Art abläuft und das eine bestimmte Erwartungshaltung weckt und das auch dafür sorgt, dass sich dann Margot hier gezwungen fühlt in gewissermaßen. Und auch vielleicht diese Sexsequenz selbst, die beschrieben wird als so ein Nachspielen von dem, was man aus Pornografie gelernt hat, was Robert da übernimmt, was auch so ein bisschen wie so ein Skript ist, das man oben reingibt und dann läuft genau der Prozess ab, den er erwartet, die Fantasie, die er eben beflügelt durch das, was er vorher gesellschaftlich aufgenommen wird, da abbildet. Und auch diese letzte Reaktion, diese besonders üble Reaktion, ist vielleicht einfach eine Art von Verhalten, die wir im Internet ganz oft sehen, wo eine Unsicherheit und eine Verletzbarkeit, die wir vorher wahrnehmen, umschlägt in halt eine nach außen getragene Aggressivität. Und dementsprechend, also ich persönlich fand das sehr konsequent für diese Geschichte, dass das auf dieser Note endet. Und ich glaube auch nicht, dass das in die eine oder andere Richtung besonders lenkt, sondern es bleibt dabei, dass beide Figuren eben Menschen sind mit Fehlern und dass vielleicht die drastische Reaktion bei Robert liegt, weil die bestehenden Skripte, die bestimmenden Regeln und Funktionen ihn eher in diese Richtung führen. Nicht, dass es ihn entschuldigt. Das Negative, was er letztendlich in sich trägt, das wird halt durch diese Sozialrituale dann nach außen gezogen. Und das fand ich halt das Konsequente an dieser Geschichte. Dieses Nebeneinander von Identitäten, die eigentlich unklar sein sollten und dann aggressiv zurückkommen, wo Unsicherheiten entstehen.
Ich meine, in diesem Sinne ist ja auch Roberts Reaktion am Ende nur konsequent. Oder auch alles ist relativ konsequent, denn er sagt doch selber, oder es wird ja selber in der Geschichte geschildert, dass er sich ihr nach dem Sex öffnet und so sagt, dass er total verunsichert war, dass er sie nicht mehr dass sie ihn nicht mehr mag und so ein bisschen diese Paranoia hatte und sie ja auch irgendwie gemerkt hat, dass er total angespannt war die ganze Zeit und sie nicht wusste, wo sie bei ihm dran ist, wo zum einen diese gestörte Kommunikation gezeigt wurde und er seine Unsicherheit offenbart hat. Das heißt, sowohl ihre Angst, ihn abzuweisen, hat sich irgendwie bestätigt, weil sie ihm ja zum einen nicht seine Gefühle verletzen wollte und zum anderen auch halt diese Angst da war. Also, oder auch von ihr vielleicht diese Paranoia und diese Unsicherheit, so, ja, was passiert jetzt, wenn ich ihn abweise? Wird er das so hinnehmen oder kriege ich da halt ernsthafte Probleme oder habe ich, also, sie hat ja Angst zum Teil. Und in dem Sinne ergibt das für mich nur Sinn, dass er auf die erste Zurückweisung, die ja von ihrer Mitbewohnerin geschrieben wird, noch so total lieb reagiert, wo man halt als Leser dann auch so ein bisschen Mitleid bekommt und sich so denkt, oh fuck, Alter, jetzt hat er so eine harte Abfuhr bekommen dafür, dass er im Grunde genommen the good guy ist, aber sich dann doch zeigt, dass er es nicht so leicht nehmen konnte, dass es halt doch wehgetan hat und er dann halt, ja, wie er schon meinte, zu dieser sehr digitalen Antwort greift und dann irgendwie seine Unsicherheit und Paranoia dann nach außen trägt zu ihr, aber halt sie nicht in der Bar anspricht und das wieder durch normale beziehungsweise durch offene Kommunikation regelt, sondern sie im Nachhinein anschreibt. Und was ich finde auch sehr bezeichnend für unsere Zeit ist, dass man sich lieber aus dem Weg geht im persönlichen Gespräch, um es dann irgendwie schriftlich zu klären. Ja, und ich habe noch einen anderen Punkt, nämlich, dass ich glaube, dass die Geschichte so polarisiert, oder ich bin mir sehr sicher, dass die Geschichte so polarisiert, weil eine Innenwelt und eine sehr offene und ehrliche Gedankenwelt einer jungen Frau gezeigt wurde, die vielen, dann vor allen Dingen Männern, einfach nicht so bewusst ist, weil sie die halt noch nie so erlebt haben, weil sie ist dann vielleicht nicht gewöhnt, sind während des Sex oder während was auch immer, wo es da hinleitet, während rummachen, gewöhnt sind, auf einmal eine Abweisung zu bekommen. Gerade weil einige Frauen das dann eher innerlich austragen und dann, in Anführungszeichen, lieber es über sich ergehen lassen, als da in den Konflikt zu treten oder da offen zu sagen, so, hey, pass auf, wir sind jetzt kurz davor, aber ich habe doch keine Lust mehr. Was ja passieren kann und so, aber dass sie da eben dann nicht ehrlich sind oder sich nicht trauen, ehrlich zu sein und das dann zu sagen. Und dann diese Gedankenwelt, die ja von Margot sehr direkt war und auch fast schon schockierend direkt war, aber halt natürlich nur innerlich ausgetragen wurde, also dass sie ihn irgendwann dann abstoßend fand und dann nicht nur irgendwie persönlich, also charakterlich irgendwie ihm misstrauisch oder ängstlich gegenüber war, sondern das auch so zu so einer körperlichen, zum körperlichen Abgestoßensein geführt hat und dass das halt so offen geschildert wurde, hat halt bei vielen einfach vielleicht so ein so einen Nerv getroffen oder so eine Angst getroffen, dass das wirklich so sein kann, wie Frauen über einen denken oder wie Menschen über einen denken, kurz bevor sie mit einem intim werden oder währenddessen.
Das stand ja auch in vielen Artikeln zum Thema, dass das irgendwie ungewöhnlich ist. Ich persönlich fand das sehr interessant, denn ich finde, man kann daraus nur lernen als jemand, der potenziell diese Person sein könnte. Also so sich selber durch die Augen eines anderen zu betrachten, das ist ja eigentlich immer was, woraus man nur lernen kann, finde ich.
Ich war jetzt zufälligerweise in der Geschichte nicht die Leidtragende, in Anführungszeichen Leidtragende. Da haben dann die am heftigsten drauf reagiert, die vielleicht dann auch am unsichersten sind. Also das ist jetzt meine Küchenpsychologie. Ich denke mir halt immer so, wenn man so heftig reagiert und dann auch die Autorin oder sogar irgendwelche kruden Artikel an Margot schreibt und sie anspricht und sagt und ihr Vorwürfe macht oder keine Ahnung, also an diese Kunstfigur, dann sagt das einfach nur sehr viel über das eigene fragile Ego aus.
Ja. Du beziehst dich auf diesen seltsamen Text von der National Review, der wirklich ganz, ganz furchtbar war.
Der war wirklich krass.
Ein letzter Punkt. Was glaubt ihr denn, wie viel Prozent der Viralität des Artikels jetzt das Foto mitbrachte? Also dieses Foto der zwei Menschen, die sich küssen, und es sieht tatsächlich aus wie zwei Katzen, die sich küssen. Also ganz weirdes Foto, oder?
30%?
Also ich glaube schon 50. Also ich habe da auch nur drauf geklickt, weil das so weird aussah, ne? Also
ich fand, das sah überhaupt nicht aus, wie jetzt würden Katzen sich küssen.
Das habe ich jetzt nicht mehr.
Doch. Das müsste ich mir nochmal angucken. So dieser bärtige Mund und andere Hautton. Ja, egal. Da schneiden wir raus.
Sascha erkennt in allem Katzen. Das ist einfach seine Psyche.
Ja.
Auf jeden Fall ist es eine sehr lesenswerte Kurzgeschichte, finden wir alle drei. Einfach Cat Person googeln. Bei mir war es zumindest der erste Google-Treffer auf der Seite des New Yorker. Die letzten Jedi oder die letzten Jedi heißt die 8. Episode der Star Wars Saga, der 2. Film in der neuen Trilogie, die 2015 mit Das Erwachen der Macht begonnen hat. Regie führt diesmal aber nicht mehr J.J. Abrams, sondern Rian Johnson, den man vielleicht von Looper oder einigen Breaking Bad Folgen kennt und der auch das Drehbuch geschrieben hat. Die letzten Jedi ist 152 Minuten lang, er hat viele Charaktere und Handlungsstränge und Luke Skywalker hat diesmal im Gegensatz zum letzten Film auch eine Sprechrolle. Viel mehr sollte man vielleicht gar nicht sagen, also Star Wars ist ja ganz besonders betroffen von der ganzen Debatte um Spoiler und so weiter. Deswegen wäre mein Vorschlag, wir machen einmal kurz die Runde und jeder sagt kurz mal ganz allgemein und vage, wie er den Film so fand, gut oder nicht so gut. Und danach bauen wir wieder so einen kleinen Skip-Hinweis ein und reden nochmal frei von der Leber weg über alles, was im Film so vorkommt. Sascha, fang an. Du bist unser Star Wars-Experte.
Ich bin der Quoten-Nerd. Ja, ich weiß es nicht. Es ist wirklich interessant, zu welchem Zeitpunkt wir momentan den Podcast aufnehmen. Hätte man mich noch am Mittwoch direkt nach der Mitternachtspremiere gefragt, wäre ich wahrscheinlich in Tränen nochmal ausgebrochen, ähnlich wie im Film mehrfach, weil er mir da doch schon so ein paar Sachen gebracht hat, die ich mir sehr, sehr gewünscht habe. Wenn man mich jetzt fragt, bin ich sehr unentschlossen, wie ich zum Film stehe, und vielleicht in der Woche ist es nochmal ganz anders, nachdem ich ihn dann endlich mal ein zweites Mal gesehen habe. Ich hoffe mir nämlich von der zweiten Sichtung eine eindeutige Meinung, eine eindeutigere Haltung. Aktuell schwindet der Film, den ich am Anfang richtig gut fand, eigentlich stündlich. Umso mehr ich über die Sachen nachdenke, die mich nerven, umso mehr rücken die Sachen, die ich wirklich toll fand, in den Hintergrund. Also ich fand, dass der Film sehr gut aussieht. Er hatte tolle Momente. Wie neutral kann ich es halten? Was mich halt wirklich noch wirklich jetzt nervt, ist, wie deutlich es wird, dass man keinen übergeordneten Plan für diese Trilogie hat. Ja, es wurde jetzt berichtet, dass J.J. Abrams, der jetzt zurückkehrt für den dritten Teil des Abschlusses, die Story erst gepitcht hat am 15.12., was das Startdatum des neuen Films ist. Man erkennt, dass die Probleme aus dem ersten Film entweder nicht fortgeführt werden oder abrupt beendet werden. Und das wird dann als Twist oder eine Subversion der Erwartungen verkauft. Und das ist sehr, sehr billig. Das nervt mich als Star Wars-Fan enorm. Und er enthält mir auch viele Sachen vor, die ich eigentlich denke, die man da durchaus reinbringen könnte und die dem Film überhaupt nichts schaden würden. Es wird immer in der Diskussion so ein bisschen drüber gesprochen, dass es so ein Verhandeln geben müsste zwischen alten und neuen Fans, zwischen der alten und neuen Trilogie, zwischen alten und neuen Figuren. Und ich glaube einfach, dass das problemlos parallel existieren könnte. Nur dann gäbe es ja keine Diskussion mehr online und Nerds kämpfen ja am liebsten über Star Wars. Von daher, vielleicht muss es so sein, ich weiß es nicht. Fazit, schwierig, eigentlich gut, aber dann eben doch wiederum nicht im Detail.
Okay. Lukas?
Ja, ich hab gemischt auf diesen Film reagiert mit einer Tendenz zum Ablehnenden, zum Negativen. Ich habe das Gefühl, wir haben es hier so ein bisschen mit dem Deadpool unter den Star Wars Filmen zu tun. Wir merken, dass diese endlosen Reihen an einem Punkt sind, wo sie sich irgendwie rechtfertigen müssen, wo sie den Leuten nach außen vermitteln wollen. Guck mal, aus diesem Grund verkaufen wir euch immer und immer wieder dasselbe, nur in leichten Variationen. Und man bezieht sich dann eben auf so klassische Mythenstrukturen. Man wird sicher auch wieder in Bezug auf diesen Film hunderte Male Carl Jung und irgendwie Joseph Campbell halt ausgraben und sagen, ja, aber wir retiieren doch irgendwie bestimmte Grund- und Archetypen. Aber all diese Auseinandersetzungen mit dieser Endlosigkeit, die hier auch visualisiert wird, wenn wir Rey irgendwie in tausendfachen Spiegelungen sehen, die finde ich nicht besonders ergiebig, die finde ich nicht interessant, mit der wird eigentlich nichts gemacht. Stattdessen bekommen wir einfach dieselben Versatzstücke von Star Wars in immer neuer Form aneinandergereiht, wir bekommen bekannte Bilder und auch dieses klassische Geschichtenerzählen ist in den meisten Fällen nicht besonders gelungen. Die Figuren sind leider in viel zu viele Einzelschauplätze und Ereignisse zerstreut. Dieser Film ist der längste Star Wars Film bis jetzt und es ist auch der am überladenste Star Wars Film und nur selten kommt er so wirklich zusammen. Es gibt viel zu viel Einzelstücke, viel zu viel bewegliche Teile, viel zu viel mittelmäßige Marvel-Gags, die zwischendurch eben in das Ganze reingebracht wird. Ganze Schauplätze, die weder visuell noch irgendwie von der Idee besonders interessant sind. Gerade die allerletzte Sequenz hat mich wirklich kolossal genervt. Aber erzählt mir doch lieber, wieso ihr den Film mochtet.
Also Michaela, dich mussten wir ja, sehr beknien, dass wir diesen Film überhaupt hier besprechen dürfen, weil du Star Wars, alles, was du bisher davon kanntest, sehr langweilig fandst. Und ich glaube, sogar mit The Force Awakens ging es dir dann noch so. Wie fandst du jetzt die letzten Jedi?
Ja, ich habe mir extra für The Last Jedi den The Force Awakens angeschaut und fand The Force Awakens wirklich unfassbar langweilig und habe mich dann überhaupt nicht gefreut auf den Kinofilm und habe immer mit einem tränenden und einem genervten Auge allen Leuten gesagt, ja, ich muss Star Wars schauen jetzt am Wochenende. Und ja, war dann aber doch, vielleicht auch wegen der sehr geringen Erwartungshaltung, positiv überrascht von dem Film. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass gerade weil ich so wenig, also weil mir Star Wars so egal ist, ich den Film so gut fand, weil er, finde ich, im größten Teil unterhaltsam war und, sage ich jetzt mal, gut verdaulich und hatte auch durchaus seine spannenden Stellen. Und ja, fand es wie gesagt nicht so schlimm im Nachhinein und fand den sogar eigentlich ganz okay, den Film.
Ich finde es sehr, sehr lustig, dass wir in einem Punkt angelangt sind, wo ich tatsächlich derjenige bin, der von den vier Leuten hier im Podcast diesen Film einfach am absolut großartigsten finde. Also ich war wirklich nämlich extrem positiv durch und durch überrascht immer wieder von dem Film, weil ich wirklich fand, dass er interessanterweise genau sozusagen diese Probleme, die sich nach dem letzten Film so aufgetan haben, zwischen was wollen wir eigentlich von diesen Filmen, eigentlich im Text selber, also im Film selbst verhandelt, aber auf eine Art und Weise, wo ich finde, immer wieder, wenn man so das Gefühl hat, er reißt vielleicht zu sehr in einer oder in die andere Richtung raus, immer wieder meiner Ansicht nach die Fäden sehr gut zusammenführt und zu sehr für mich zufriedenstellenden Charaktermomenten irgendwie zurückfindet. Und also den Vergleich, den ich auch auf Twitter gezogen habe, ist, der Film ist für mich sowas, so ein bisschen so wie Bohemian Rhapsody von Queen. Also er ist irgendwie eigentlich länger, als er, also als man denken würde, dass so ein Film sein muss. Er hat irgendwie so mehrere verschiedene Teile, die eigentlich nicht zusammengehören sollten, aber trotzdem ist er irgendwie so ein total großartiges und großartig funktionierendes Stück Pop einfach irgendwie. Und damit für mich in dem Fall sogar besser als viele andere Filme, die sozusagen sich zu ernsteren oder höheren Dingen irgendwie aufschwingen. Also so ging es mir mit dem Film. Ich find's interessant, wir können jetzt gleich vielleicht noch mal ein bisschen im Detail drüber reden.
Wer Star Wars die letzten Jedi noch nicht gesehen hat, sollte zu Minute 58 vorspringen.
Und dann würde ich aber vorschlagen, dass wir uns vielleicht nicht zu sehr in Detaildiskussion des Fandoms sozusagen vielleicht verlieren. Aber mich würde trotzdem interessieren, Sascha, sozusagen.
Ich wollte schon sagen, ist das eine Warnung an mich?
Also mich würde auf jeden Fall interessieren, was bei dir dafür sorgt, dass du langsam im Moment gerade den Glauben wieder verlierst an den Film, wenn er ja dir ja beim Schauen anscheinend sehr gut gefallen hat.
Ich habe keine Trailer gesehen gehabt. Und finde dann immer die erste Sichtung sehr überwältigend und nehme dann erstmal die Sachen auf einer ganz emotionalen Ebene. Und dann setze ich dann später die Sachen zusammen und beim Zusammensetzen, beim reflektierten noch einmal Sehen des Films in meinem Gehirn merke ich so, dass da die Sachen, die mir richtig toll gefallen, auch wirklich toll sind und mir auch weiterhin gefallen werden. Also da kann jetzt kommen, was wolle. Also der Moment mit Yoda und Luke, ob's jetzt der Kampf in dem Thronsaal ist oder der Humor, den ich eigentlich durch die Bank weg wunderbar fand. Der Anfang, ich finde, dass die weiterhin, wenn Poe in seinem X-Wing da fliegt, das super verkaufen können. Das ist super aufregend, das sieht fantastisch aus und ich kann aber nicht drum rum zu erkennen, dass jetzt einfach, mit den Figuren, die mir so am Herz liegen, nicht viel gemacht wurde und auch mit diesem Universum. Ich finde, dass Star Wars kein Franchise ist, wie jetzt das Marvel-Universum oder selbst Star Trek. Ich finde, dass Star Wars einen ganz, ganz begrenzten, engen Raum hat, in dem es funktionieren kann. Das hat man direkt schon beim Holiday-Special gemerkt, 1978. Da gab es auch bis heute eine nachwirkende Reaktion der Fans und von jedem, der Star Wars mag und kennt, der sagt, ja, das hat jetzt all die Teile, aber es ist nicht Star Wars. Und selbst die Prequels, die viel, viel kritisiert wurden, auch völlig zu Recht. Es sind keine guten Filme. Es sind vielleicht gute Star-Wars-Filme. Da kann man sich streiten, dass die gute Sachen haben oder bestimmte Star-Wars-Sachen toll machen. Es sind keine guten Filme, aber selbst diese Filme fühlen sich, bis auf wenige Teile, schon an wie Star Wars. Und jetzt hier merke ich ganz deutlich, dass manche Sachen, manche Entscheidungen nicht in der Tradition dieses 40 Jahre alten Franchises stehen. Da wird mit der Galaxis-Politik überhaupt nichts gemacht. Also mein vielleicht größter Punkt, der mich stört, ist, dass es hunderte von Büchern, von Comics, also tausende von Videogeschichten gibt. Und all das muss man nicht lesen, um die Filme zu verstehen. Man muss es auch nicht unbedingt im Film widerspiegeln, aber so einen minimalen Ansatz davon, was im Hintergrund passiert, innerhalb dieser 30-jährigen Zeit zwischen den Trilogien, da muss schon ein bisschen was kommen. Und da hat der Film überhaupt gar keine Interessen, selbst die Sachen aufzugreifen, die für ihn wichtig sind. Also da wäre zum Beispiel allen voran Snoke, der eingeführt wird als der neue große Bösewicht, der uralt beschrieben wird, auch in der Romanadaption des ersten Teils jetzt von The Force Awakens, der anscheinend die ganze Zeit im Hintergrund aktiv war. Er erfährt aber nie eine Hintergrundgeschichte. Er ist einfach groß, angsteinflößend und mächtig. Und das finde ich auch toll. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt hat der Film mich wieder. Zeig mir, was mit Snoke los ist. Und das ist einfach total beispielhaft, wie der Film Sachen wegwirft, die der erste Film gelegt hat. Man merkt also jetzt eigentlich, wie schlecht The Force Awakens wirklich war. Ich habe also diese Trauerphase, die aktuell viele Fans durchleben, bereits hinter mir. Und jetzt kann ich akzeptieren, einfach nur das abnicken und sagen, ja, ich hab's gewusst, der wahre Schaden zeigt sich erst jetzt. Also Snoke wird einfach umgebracht und es wird als großer Twist verkauft. Wir wissen aber nicht, was seine Motivation ist, was er vorhatte, wo er war, wo er herkommt, was da los ist. Also die Knights of Ren, die angeteased werden, so viel wird nicht benutzt. Dazu wird immer noch nicht mit Lando gespielt. Man hat jetzt plötzlich wieder diese Rebellen, die klein sind und oft auf der Flucht sind. All das gefällt mir nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Ich könnte jetzt einen stundenlangen Monolog halten darüber, was das Problem ist. Aber man merkt einfach, dass die Leute, die das machen, allen voran Kathleen Kennedy, kein wirkliches Interesse an diesem Universum haben. Die mögen vielleicht die Filme, aber die brennen nicht dafür. Man merkt zum Beispiel bei Gareth Edwards, der den großartigen Rogue One gemacht hat, dass der ein absoluter Fan ist. Und das sieht man in jeder einzelnen Aufnahme dieses Films. Und das fehlt dieser neuen Trilogie völlig.
Lukas, wir konnten ja auch nicht umhin, im Vorfeld schon mal so ein bisschen drüber zu streiten über den Film. Du hast ja das, was ich gerade beschrieben habe, als sozusagen die Verhandlung vielleicht genau von dem, was Sascha gerade beschrieben hat, ja, zwischen unterschiedlichen Ansätzen darüber, was Star Wars ist, was Star Wars sein sollte. Du hast das ja, soviel ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, eher als so ein relativ abgekartetes Konzernspiel gesehen. Naja, das muss man halt jetzt so machen heutzutage. In der Kritik von Patrick Holzapfel auf Perlentaucher stand ja zum Beispiel auch, dass es so ein bisschen so ähnlich ist wie damals bei dem James Bond Reboot, ja, dass man sagt irgendwie so, ja, wir müssen jetzt mal hier mal mit dem Alten aufräumen und dass das heutzutage halt irgendwie so dazugehört. Siehst du das nach wie vor so?
Dein Bohemian Rhapsody-Vergleich finde ich tatsächlich ganz passend, weil ich dachte mir auch die ganze Zeit, Mama Mia, let me go und nothing really matters to me. Auf jeden Fall, diese Verhandlung von Nostalgie, von alt gegen neu, über die schon angesprochen wurde, die scheint mir unheimlich vorgeschoben. Also ich glaube, diese Filme, die wir jetzt sehen, sind das Ergebnis von einer Allianz von korporatistischen Interessen und Fans gegen Künstler, die über Jahre hinweg geführt worden ist. Also George Lucas ist von den Star Wars Fans als der Böse erkannt worden über Jahrzehnte, also na gut, über ein gutes Jahrzehnt hinweg haben wir irgendwie Hass und Zorn über Episode 1 bis 3 oder irgendwie vor allem über Episode 1 und 2 gehört und dann wurde hoch und heilig gelobt, alle diese Fehler, die dieser individualistische, scheiternde Künstler dann irgendwie gemacht hat, die zurückzunehmen. Und jetzt sind wir an einem Status, wo halt das vor allen Dingen, glaube ich, Produzentenfilme sind. Und man nimmt natürlich Namen, die angeblich auch so eine persönliche Vision in das Ganze hereintragen sollen. Aber ich glaube, das ist nur ein Mittel, um den Leuten zu signalisieren, okay, guck mal, hier passieren doch eigentlich interessante und originelle Dinge und das Ganze wird auf eine eigenständige Art und Weise weitergeführt. Und dafür gibt sinnbildlich viele verschiedene Szenen, in denen Rian Johnson so persönliche Interessen in das Ganze mit hineinbringt, also zum Beispiel Schleifen. Wir sehen diese Geschichte, was passiert ist zwischen Luke und Kylo Ren, dreimal in neuer Form reiteriert und da musste ich so ein bisschen an sowas wie Looper denken. Oder wir sehen halt wirklich diese Spiegelsequenz, in der Rey tausenden Versionen von sich selbst begegnet. Aber ich habe nie das Gefühl, dass hier wirklich irgendwas erzählt wird. Die Menschen, die tatsächlich das Alte hinter sich lassen wollen, die gegen die ewige Wiederholung sind, die einen klaren Schnitt machen wollen, die werden als zu radikal und als böse abgestempelt. Also im Fall von Kylo Ren zum Beispiel. Es gibt da natürlich auch so kurze Vergleichsszenen, zum Beispiel wenn irgendwie Yoda sagt, okay, unsere ganzen Bücher, die Kanontexte und so, sind die wirklich so wichtig? Ist es wirklich so wichtig, am Alt hergebracht und festzuhalten? Aber in der Praxis kommt der Film dann letztendlich zu dem Ende in seiner letzten Szene. Da ist der kleine Junge, der sieht das Nachspielen, der sieht die Geschichte von Luke Skywalker und fühlt sich jetzt inspiriert zum Kampf gegen das Imperium und gegen seinen bösen Sklavenhalter. Während ich denke, so realistischer gesehen ist dieser Sklavenhalter doch wahrscheinlich eher, keine Ahnung, der Typ, der irgendein chinesisches Kind zum Bauen von Plastikspielzeug von Star Wars halt irgendwie zwingt und in irgendeiner Fabrik irgendwo. Es geht mir jetzt nicht darum, irgendwie eine Konsumkritik zu äußern oder so, sondern ich glaube, jede Idee von irgendwas Subversiven, von irgendwas, von irgendeinem widerständigen Kampf gegen das Rebellentum oder so, das kann hier nur reine Pose sein. Das Imperium hier ist eindeutig Disney und alles, was sie darüber erzählen wollen, wirkt für mich nicht subversiv, sondern einfach unehrlich und als müsste man Kritik gegen sich selbst schon filmisch halt verarbeiten, um sich dadurch dagegen zu schützen.
Michaela, was hat dir denn gefallen an dem Film?
Ganz stupide gesagt, ich fand ihn unterhaltsam und irgendwie lustig. Also, Und tatsächlich auch relativ spannend, was ich wiederum immer sehr ermüdend finde, was ich auch bei The Force Awakens sehr ermüdend finde, sind diese ewigen Kämpfe. Also das ist vielleicht einfach so ein persönliches Ding, aber mich interessiert es wirklich 0,000, mir halt so minutenlang rumgeballere mit Laserkanonen anzuschauen. Ich weiß nicht, das finde ich wirklich einfach eine Zumutung teilweise. Also für mich persönlich. Bei ein paar Kämpfen fand ich es dann wieder interessant. Also ich fand den ersten Part sehr interessant und dann den Hashtag Spoiler, da wo dann das große böse Schiff kaputt gemacht wird vom großen guten Schiff, um es jetzt mal ganz dumm auszudrücken. Ich habe leider keine Ahnung, wie das alles heißt. Und fand natürlich auch diese coolen neuen CGI-Tierchen sehr süß. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass man da noch die großen Dollarzeichen in den Augen hatte, um da ein neues Geldmacht-Ding im Franchise zu finden mit den süßen Porks, die ja irgendwie nach dem Trailer sehr gehypt wurden in Social Media. Also ich glaube, ich habe den Trailer auch nur immer, wenn ich im Kino war, gesehen. Aber diese Porks sind mir schon vorher im Social Media aufgefallen. Die sind halt einfach, ja, sehr süß, so. Aber waren dann doch im Film relativ irrelevant. Also wirklich nur so eine Art Dekoration, was ich okay finde. Also ich finde es okay. Ich finde Rey cool. Ich bin großer Kylo Ren-Fan.
Wie begeistert warst du von seiner Shirtless-Szene?
Gar nicht. Da war ich eher bei Rey und dachte mir so,
zieh dir was an.
Ja. Ich fand trotzdem auch die Dynamik zwischen den beiden sehr interessant. Auch wenn es natürlich so ein bisschen so, ist es Romantik? Ist es eher sowas vorsichtig, fast schon Geschwisterliches? Oder ist es eher so ein Spiegel, also ein gegenseitiger Spiegel, wie es auch irgendwie so ein bisschen angedeutet wird immer wieder? Also gefühlt, also dass sie einander sich sehr, sehr ähnlich sind, nicht ganz gegensätzlich, aber doch irgendwie auf verschiedenen Seiten. Das fand ich eine interessante Dynamik. Ich sehe jetzt natürlich auch sehr viel Fanart diesbezüglich. Ich war relativ positiv überrascht von dem Film und fand ihn unterhaltsam. Und ich glaube, den kann man sich auch gut anschauen, ohne halt. Also klar, ich glaube, es war tatsächlich sehr hilfreich, dass ich The Force Awakens geschaut habe, denn sonst hätte ich wirklich 0, gar nichts verstanden. Aber ich glaube, das können sich auch Leute gut anschauen, die restlichen Star Wars Filme noch nie in ihrem Leben gesehen haben, falls es sowas tatsächlich gibt. Weil selbst ich habe die Filme halt im Kindesalter irgendwann mal alle gesehen und irgendwann dann halt nie wieder. Aber ich glaube, die Filme kann man sich auch sehr gut anschauen, so für so einen coolen Kinoabend. Also ich meine das wirklich ernst. Also ich fand den Film gar nicht mal so schlecht.
Okay, ich glaube, das ist leider alles, wofür wir heute in dieser Sendung noch Zeit haben. Es gibt aber ganz viele Diskussionen, die man über den Film noch führen kann. Und ihr könnt uns ja alle auf Twitter finden und uns für unsere Meinung loben oder ankacken, je nachdem, wonach euch der Sinn steht. Star Wars, die letzten Jedi, läuft auf jeden Fall, falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet, seit 14. Dezember überall im Kino. Ho, ho, ho. Und weil Weihnachten kurz bevorsteht, haben wir gedacht, wir machen diese Sendung mal ein bisschen was anderes und geben nicht nur jeder Schnöde eine Empfehlung ab, sondern reden ein kleines bisschen darüber, was wir an Weihnachten so Popkulturelles machen. Vielleicht ist ja auch sogar eine Empfehlung dabei und ausnahmsweise fange ich mal an. Wir haben auch so ein bisschen drüber geredet, was gibt's so für Rituale, die wir irgendwie so Weihnachten gerne machen, haben ja viele Leute. Ich hingegen stehe überhaupt nicht auf Rituale. Es geht bei mir sogar so weit, dass ich mich aktiv verweigern muss, manche Filme jedes Jahr zu gucken. Das, was ich so ein bisschen mit Weihnachten verbinde, ist auf jeden Fall irgendwie die Herr-der-Ringe-Filme, die in einer prägenden Zeit meines Lebens ungefähr so wie die Star-Wars-Filme jetzt immer so kurz vor Weihnachten rauskamen. Außerdem beschäftige ich mich vor allen Dingen immer sehr gerne mit Listen machen, so kurz vor Weihnachten. Steht auch jetzt gerade wieder bei mir an. Das hilft mir auch immer so ein bisschen so mit dem Jahr abzuschließen, womit ich mich im Dezember im Kopf immer sehr viel so beschäftige. Und eine Sache, die ich vielleicht empfehlen kann, die ich so in den letzten Jahren entdeckt habe und für sehr herzerwärmend immer wieder finde, ist der Podcast All Songs Considered. Die machen immer so ein Weihnachtsspecial, wo sie irgendwie so durch die Musiklandschaft Amerikas reisen und immer verschiedene Stars einsammeln und von denen nochmal so kurz sich erzählen lassen, wie die so Weihnachten feiern. Dann spielen die manchmal so ein Weihnachtslied oder so. Klingt so ein bisschen wie so ein Weihnachtsspecial, was man sich sonst so an Heiligabend irgendwie im Fernsehen angucken würde. Das halt eben als Podcast mit Musikern. Das ist immer sehr schön. Das kann ich sehr empfehlen. Wer möchte weitermachen? Michaela?
Ich weiß gar nicht, ob ich so wirklich so krasse popkulturelle Bräuche oder Traditionen habe. Ich schaue schon gerne, um jetzt mal bei den klassischen Weihnachtsfilmen zu bleiben, schaue ich ganz gerne Tatsächlich Liebe. Ich kann das nicht anders, als ihn auch auf Englisch so sagen. Es ist Love Actually. Und ja, dieser Episodenfilm, der doch irgendwie kitschig ist und zum Teil auch problematic und so. Aber darüber wollen wir mal hinwegsehen, weil es ist ein süßer Weihnachtsfilm. Und es wird Mariah Carey All I Want for Christmas Is You gesungen. Ja, das schaue ich mir gerne an. Aber auch Filme, die gar nicht mal so, eigentlich gar nichts mit Weihnachten zu tun haben. Denn Weihnachten verbringe ich meistens bei meinen Eltern. Irgendwie hat sich in den letzten 2 Jahren so dann doch als Tradition eingeschlichen, dass ich mir tagsüber die Shrek-Filme anschaue. Auch wenn das jetzt sehr memehaft klingt, ich schaue mir das tatsächlich gerne an. Ich mag die Shrek-Filme alle, aber besonders Teil 1. Und wer das noch nicht mitbekommen hat auf Twitter, ich mag wirklich Shrek. Und ich schaue mir auch sehr gerne und ich bilde mir ein, die laufen auch abends öfter mal im Fernsehen, gerade zur Weihnachtszeit. Das sind die Hannibal Lecter-Filme, also Balgen der Lämmer, Hannibal, der rote Drache und sowas. Irgendwie verbinde ich die total mit Weihnachten. Die sind überhaupt nicht besinnlich und auch nicht sonderlich, ich sag mal, schön oder aufmunternd. Aber die verbinde ich irgendwie ein bisschen mit Weihnachten und schaue mir die sehr gerne an. Also es sind wirklich Filme, die ich mir öfter anschauen kann. Das würde ich so sagen, ist bei mir Weihnachten etwas Popkulturelles, was ich mache, neben sehr, sehr viel Essen in mich reinstopfen.
Lukas?
Was könnte weihnachtlicher sein als ein Anime-Remake von einem John Ford-Western? Nicht viel tatsächlich. Ich habe in den letzten Jahren, auch wenn ich vorher keine besonderen Weihnachtsrituale hatte, mehrfach mit meiner Freundin Tokyo Godfathers von Satoshi Kon geguckt. Ein Remake von einem John Ford-Film namens Spuren im Sand. Die Geschichte ist relativ schnell erzählt. Es ist tatsächlich Heiligabend in Tokio. Ein Alkoholiker, eine Drag Queen, beziehungsweise eine ehemalige Drag Queen und eine Ausreißerin finden zufällig im Müll ein Baby und machen sich dann auf die beschwerliche Suche nach den Eltern des Kindes. Und es ist tatsächlich eine Weihnachtsgeschichte, die auch so ein bisschen so diese Muster der Weihnachtsgeschichte findet. Also diese Besinnlichkeit, die Suche nach dem Menschlichen, der besondere Fokus dieser spezifischen Menschlichkeit des Fests im Kontrast eben zu der Welt, die das ganz normale Jahr eben nur durchläuft und dieses gemeinsame Zusammenraufen, das hier gefunden wird. Und das gibt diesem Film dann doch einen gewissen Reiz, auch wenn er sich jetzt auf den ersten Blick nicht so besonders für dieses Fest geeignet anfühlt. Aber er ist recht kurz, er ist wirklich toll gemacht. Er ist vom Madhouse-Studio, das heißt, er ist auch wunderschön animiert. Satoshi Kon ist normalerweise ein recht experimenteller Filmemacher, das schraubt er hier sehr zurück. Das heißt, das ist vielleicht jetzt nicht ein Weihnachtsfilm, den man dann mit seinen Eltern guckt, aber wenn man so im kleineren Kreis oder mit Freunden oder sowas Filme guckt an Weihnachten, dann ist das vielleicht gar nicht die schlechteste Option. Früher habe ich immer die Herr-der-Ringe-Filme geguckt und das ist sicher auch eine ganz nette Option.
Fehlt noch einer. Sascha?
Ja, diese Option wähle ich immer. Mir ist das irgendwann mal aufgefallen, dass ich die Extended Editions immer schaue und dann habe ich gedacht, ja komm, dann mache ich das doch jedes Jahr. Ich habe gar keine Rituale. Das ist bei mir immer eine sehr stressige Zeit, meine Listen fertig zu kriegen auf meinem Blog, weil ich immer für so ziemlich jedes Thema, das ich irgendwie abdecke, eine Liste haben will. Und das ist immer jede Menge Stress. Das ist immer jede Menge, ja, stresshafter Konsum von Medien. Das ist, da genieße ich die Sachen gar nicht mehr. Die landen da zwar irgendwann auf meiner Liste, aber denke ich mir so, oh, jetzt muss ich noch 5 geile Indie-Filme gucken, die ich das Jahr irgendwie verpasst habe, um meine Liste irgendwie perfekt zu haben. Ist natürlich auch so totaler Fetisch, ne? Aber ja, das ist nichts, was ich jetzt irgendwie empfehlen könnte. Bleibt davon fern, genießt die Zeit, kauft euch Raketen,
kauft euch Raketen, bombardiert fremde Länder.
Nee, Raketen für Silvester natürlich. Und esst noch irgendwie die Reste vom Weihnachtsessen.
Ja, vielen Dank euch allen. Wo wir gerade beim Thema Weihnachten sind, möchte ich mir auch noch was von unseren Hörerinnen und Hörern wünschen. Und zwar eine Bewertung auf iTunes. Das wäre wirklich ganz toll. Das kostet nur wenige Minuten. Hilft uns aber echt enorm dabei, dass uns mehr Leute finden. Oder ja, natürlich könnt ihr Kulturindustrie auch sehr gut zu Weihnachten schenken als Empfehlung an eure Liebsten natürlich. Ne? Also danke schon mal dafür. Das war's ansonsten für diese Woche, für dieses Jahr. Mal schauen, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall vielen Dank an alle drei Leute, die das alle zwei Wochen mit mir hier machen jetzt seit September. Lukas, Michaela, Sascha, vielen Dank. Vielen Dank an die Leute, die uns hören. Ihr findet unsere bisherigen Folgen auf Soundcloud und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind auf Twitter unter @kultindustrie. Außerdem findet ihr mich dort unter @alexmatzkeit, Lukas unter @kinomensch, Michaela unter @mihatori mit Y und Sascha unter @reeft, R-E-E-F-T. Oder ihr googelt uns und findet unsere Blogs, sonstigen Internetsaufenthaltsorte und dunklen Geheimnisse. Bis zum nächsten Mal und frohe Weihnachten. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Guten Rutsch.